Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim.
Und Weihnachten ist es bei dir schon?
Ja, also ich lebe hier jeden Tag wie Weihnachten. Ich sitze zu Hause und ja.
Logbuch Netzpolitik Nummer 373 vom 19. Dezember 2020, direkt aus der Pandemie in euer Hörgerät. Und da sind wir wieder. Ich, der Tim und der Linus. Hallo Linus.
Hallo.
Wie geht's dir so in deinem Weihnachtsgefühl?
Also es ist nervig.
Mhm.
Ja. Aber mein Höhepunkt des Tages war auch heute auch schon.
Ja.
Das ist mein DHL-Bote.
Ach, ja. Das ist sozusagen dein soziales Highlight täglich, ja?
Der ist einfach cool. Der ist cool und jetzt konnte ich dem endlich ein weihnachtliches Trinkgeld geben.
Mhm.
Und ja, ich habe dir ja schon mal erzählt, das war aber glaube ich nicht in der Sendung. Das immer klingelt dann und dann sagt er immer, hallo Herr Neumann, ich habe Paket für dich. Und dann kommt er hoch und hat aber meistens trickst er mich aus und sagt, er hätte ein Paket. In Wirklichkeit hat er 20 für die ganzen Nachbarn.
Klar.
Und ja, dann, das war heute schon.
Das ist auch wirklich mittlerweile die Königsklasse des Social Engineering, ne? Diese ganzen Pakete überhaupt noch zugestellt zu bekommen. Ich meine, das war ja früher zu Weihnachten schon schlimm und jetzt mit der ganzen Pandemie noch mit oben drauf. Kein, ja, also jetzt verfallen ja sozusagen dieser Jahresendrush des Einkaufens, der fällt jetzt da sozusagen auch noch mit oben drauf.
Ja.
Man kann sich das gar nicht vorstellen, unter was für einem Druck die Leute da ihren Job machen müssen.
Muss man, also ich muss auch wirklich sagen, das ist, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, das ist ein großes Thema hier Richtung Ende des Tages, dann zu gucken, wo die Pakete versteckt wurden. Natürlich, manchmal flucht man dann natürlich auch echt über die fehlenden nicht in Anspruch genommenen Benachrichtigungsmöglichkeiten, wo man ein Paket findet. Aber die werden halt auch verheizt, diese Leute gerade, ne? Das ist wirklich krass.
Ja, natürlich, klar. Also deswegen höchste Anerkennung und es ist wirklich bereit, auch mal so dieses, ich muss auch sagen, ich finde das immer ganz furchtbar, wenn dann so auf Twitter sich alle auskotzen mit so, ach ja, DHL oder / Hermes oder / Insert Your Paketdienst hier. Ich war den ganzen Tag zu Hause, ich wurde nicht angeklingelt und überhaupt und hier Ablage da und so weiter. Ey, dieses Problem kennen wir einfach jetzt schon. Das ist einfach so irgendwie. Seid mal ein bisschen cooler damit und seht das Ganze einfach auch ein bisschen mehr als sportliche Herausforderung, wo ihr auch noch dran beteiligt seid. Und außerdem, das ist eigentlich jetzt im Prinzip, hat man jetzt Weihnachten und Ostern in einem. Ne? Also du kriegst Geschenke, aber du musst ja halt trotzdem suchen gehen.
Und du weißt nicht, ob du schon alle hast.
Genau. Ich habe früher bei meiner Oma, dann, wenn ich Ostern unterwegs war, auch immer Weihnachtsmänner irgendwo noch aus dem Schrank rausgezogen, die dann irgendwo vergessen wurden. Und insofern ist das halt einfach auch so eine Rekombination irgendwie unseres Kulturguts. Das kann sich einfach genetisch nur positiv auswirken. Das schafft dann am Ende mehr Resilienz.
Ja, aber es ist wirklich, ich bin ein bisschen überrascht, wie wir gerade eine lange Reihe an vorhersehbaren Problemen, über die auch in bestimmten Kreisen schon lange diskutiert wird, dass wir diese Probleme haben würden, völlig überrascht und unvorbereitet zur Kenntnis nehmen. Das ist schon, also sei es hier diese gesamte Thematik, zweite Welle, ne, sei es diese, ja ohnehin, das ist ja schon auch ohne Pandemie so, dass die Situation der Zulieferer von Hermes, Amazon und DHL, Subcontractor und so absolut prekär ist, während das eben tatsächlich zunehmend der Backbone dieser Gesellschaft wird, ne? Weil du dein Shit irgendwie online kaufst, weil ja, also das ist, ja, es ist irgendwie sehr traurig zu sehen, wie ja, Problemfelder, die irgendwie klar waren, dann überhaupt nicht vorbereitet wurden.
Ja, wollen wir mal gucken, in welche Impfgruppe die eingesortiert werden, die Paketboten. Amazon hat ja auch schon gesagt, so, bitteschön hier einmal unsere Mitarbeiter im Lager auch durchimpfen. Gab natürlich dann gleich wieder große Schreierei. So, so was erlaube Jeff Bezos. Wobei, wenn ich da so mal kurz drüber nachdenke, also die Bedeutung von Logistiklagern für die Gesellschaft in den letzten 12 Monaten mir mal so anschaue, dann kann ich nur feststellen, so, wäre schon ganz gut, wenn die auch besser geschützt sind, ne?
Das ist echt eine, das ist ja eine sehr interessante Frage jetzt, wie priorisierst du diese ganzen Impfungsgeschichten? Da muss man, glaube ich, sehr genau sich drüber Gedanken machen, maße ich mir nicht an, das zu wissen, wie das in der sinnvoller Weise gemacht wird. Aber da fand ich tatsächlich eine, ich habe mir da diese von Jens Spahn diese Verlautbarung angeschaut, bin jetzt wirklich kein großer Fan von Jens Spahn. Aber der hat da einen Satz gesagt, das war dann nachher in der Fragerunde, wo gesagt wurde, naja, okay, wenn jetzt hier die Impferei losgeht, wie ist das denn mit den Leuten, die dann schon geimpft sind? Können die dann nicht irgendwie bestimmte Privilegien in Anspruch nehmen oder können die dann nicht eben geltend machen, dass bestimmte Einschränkungen so für sie nicht mehr gelten, ne? Und das ist ja auch etwas, was wir hier im Logbuch auch schon vor Monaten diskutiert hatten und so, ne? Ich habe gesagt, es wird den Zeitpunkt geben, wo die Hälfte der Leute geimpft ist und die andere Hälfte nicht. Und das ist natürlich echt krass. Das wird irgendwann einen Tag in der Bundesrepublik Deutschland so sein, hoffentlich, es sei denn, es hören noch mehr Spinner auf die AfD, was ich super finde, weil dann kann ich schneller geimpft werden. Mhm. Jede Idiotin, die sich nicht impfen lassen möchte, steht bei mir nicht vor mir in der Schlange. Finde ich gut. Jedenfalls hat Jens Spahn auf diese Frage geantwortet, hat gesagt, so, das ist hier ein, also sinngemäß, ne? Das ist hier ein Kampf, den wir als Gesellschaft führen, der natürlich auch individuelle Komponenten hat, wo die Gesellschaft aus Solidarität bestimmte Menschen priorisiert, die zum Beispiel in Risikoberufen sind oder die in besonders kritischen Berufen sind. Und es ist eine Frage der Solidarität, wenn du hier im Rahmen dieses gesellschaftlichen, dieser gesellschaftlichen Anstrengung priorisiert wirst, dass du nicht als allererstes, sobald du diese Priorisierung für dich in Anspruch genommen hast, dich irgendwie von dem Rest der solidarischen Gesellschaft, die dich zuerst geimpft hat, abgrenzen willst und irgendwelche Privilegien in Anspruch nehmen möchtest. Und das fand ich, ich muss wirklich sagen, ich war überrascht, dass dieser Gedanke mir gar nicht gekommen war. Und das, dann habe ich echt überlegt, ob das mir dieser Gedanke nicht gekommen ist, ob das Zeichen meines dann doch sehr ernüchterten Menschenbildes ist oder ob das Zeichen meines eigenen Egoismus ist. Auf jeden Fall fand ich das sehr spannend, halt mal diesen Solidaritätsgedanken eben auch mal gegen an die Leute zu adressieren, die eben diese Impfungen erhalten haben. Ich halte das gleichzeitig, muss ich auch sagen, für absolut naiv und unrealistisch, dass das passieren wird. Dass die Menschen sagen, yo, ich bin geimpft, aber ich weiß, für Deutschland ist es noch nicht durchgestanden und ich muss das Spielchen jetzt hier mitspielen und ich muss eine Maske tragen, damit die Leute, die noch nicht geimpft sind, auf der Straße sehen, dass alle Maske tragen und das für normal halten, dass man eine Maske trägt und eine scheiß Maske tragen, ja. Aber ja, also mal gucken, ob Jens Spahn irgendwie ein völlig verklärtes Hippie-Weltbild hat. Mhm. Ich fürchte leider ja, aber den Anspruch, den er da formuliert hat, muss ich sagen, fand ich, der hat bei mir resoniert.
Ja, ich fand das auch alles ganz okay. Also ich meine, man merkt schon, dass er da auch in so einem ethisch-moralischen Gewittersturm sich mittendrin aufhält so und zumindest bisher noch eine ganz gute Figur macht.
Ja, ich muss wirklich sagen, dieser Bereich der Impfpriorisierung ist, glaube ich, ziemlich, also schon klar, dass Jens Spahn in Gruppe 1 ist, ne? Und das macht ihn natürlich dann auch anfällig für Kritik. Aber ich höre da auch aus den verschiedenen.
Also er ist in der dritten Gruppe, um genau zu sein.
Ist er das?
Ja, also zumindest.
Haben die Politiker und Regierungen sich nicht in die höchsten Gruppen einsortiert. Siehst du, ganz ehrlich, ich muss echt sagen, ich bin da nicht, weil ich da keine Chancen auf eine Spitzenpositionierung wittere, verfolge ich das nur noch peripher, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich höre zum Beispiel, dass nach dem aktuellen Stand irgendwie zum Beispiel so Behindertenwerkstätten und so oder nicht vorgesehen sind als prioritär geimpfte Personen. Und das kommt mir ein bisschen riskant vor. Weil das natürlich eine Menschengruppe ist, der das mit dem Abstand und so in weiten Teilen auch nicht zu vermitteln ist. So dass das irgendwie ehrlich gesagt auch gerade so Herde zu sein scheinen, was man hört. Aber wie gesagt, nicht meine Expertise. Ich weiß, ich bin Gruppe 6, wenn es keine Gruppe 7 gibt und warte.
Also bei Behindertenwerkstätten weiß ich es jetzt gerade nicht, aber so die erste Gruppe ist halt medizinisches Personal auf Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienst, ambulanter Pflegebereich. Zweite Gruppe ist so und die 80-Jährigen.
Mhm.
Und dann kommt 70-Jährige plus Demenzkranke, Trisomie 21, Transplantationspatienten, Obdachlosen und Asylbewerberunterkünfte. Ja.
Mhm.
Noch vor der dritten Gruppe, in der dann Personen in besonders relevanter Position in staatlichen Einrichtungen sind.
Ah, okay. Nee,
also wenn jetzt irgendwie schon Obdachlose vor Ministern rangieren, dann
weißt du, was in der AfD los ist.
Fällt es mir jetzt erstmal schwer, mich spontan aufzuregen. Mir fällt es derzeit ohnehin schwer, mich spontan aufzuregen, weil dieses ganze spontan Aufregen ist meistens sowieso Quatsch. So. Und weil auch immer ich das getan habe, in den letzten Jahren auf Twitter habe ich es in 80% der Fälle auch bereut.
80. Ja, also die AfD ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Die Ansammlung frustrierter Deutscher, wie die versuchen, sich über diese Sache irgendwie noch aufzuregen, weil die ja eigentlich gar nicht geimpft werden wollen.
Ja.
Gleichzeitig aber natürlich nicht zulassen können, dass Obdachlose und Asylbewerber vor ihnen geimpft werden. Ja, das geht ja nicht. Und du hast ja sicherlich auch diese kritische Frage des frustrierten deutschen Uwe Witt mitbekommen, die er der Kanzlerin stellte.
Ja, habe ich mir ja auch schon zurechtgelegt. Soll ich das mal einspielen?
Ja, würde ich sagen, das kann man sich mal anhören. Das ist wieder so ein Fraktal aus Dummheit und Widerspruch.
Haben unsere Bürger die Wahl, den Impfstoff, mit dem sie geimpft werden, sich auszusuchen? Also tragen sie das Risiko, mit einem genmanipulierten Impfstoff geimpft zu werden, was sie gerade eingeräumt haben, über den keine Langzeitergebnisse und Studien erfolgt sind? Oder können Sie sagen, okay, nein, ich möchte jetzt in der ersten Stufe nicht mit dem genmanipulierten Impfstoff geimpft werden, sondern ich möchte gerne warten, bis die traditionellen Impfstoffe hergestellt sind, die eine gewisse Sicherheit und Grundimmunisierung auch bieten? Dankeschön. Ja.
Also erstens, ich erahne aus Ihrer Frage, dass Sie kein besonderer Freund des Impfens sein könnten. Aber wenn Sie ansonsten alle Impfstoffe akzeptieren, nur nicht die mRNA-Impfstoffe, dann kommt sicherlich auch für Sie als jemand, der gerne einen anderen Impfstoff hat, die Zeit, wo Sie diesen Impfstoff auswählen können. Ich glaube schon, dass das so ist. Es soll auch Menschen geben, die, das sage ich vollkommen neutral, wir wollen nämlich keine Impfpflicht einführen, die eben sich nicht werden impfen lassen. Wenn das mehr als 40, 50, 60% der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen. Zwar sehr viel länger als das, weil wir dann die Herdenimmunität nicht erreichen oder wenn das in anderen Ländern der Welt passiert. Das liegt in der Natur der Sache. Und dann würde ich Sie bitten, dem Sachverhalt entsprechend nicht von irgendwelchen genmanipulierten Dingen zu sprechen. Das ist ein Impfstoff, der genetische Komponenten enthält und damit sehr präzise funktionieren könnte, so jedenfalls die jetzigen Laborergebnisse oder Versuchsergebnisse der Phase 3 Studien.
Es ist wirklich, also du fragst dich ernsthaft, und ich bin wirklich hin und her gerissen, ob die, also es gibt ja hier zwei faszinierende Formulierungen. Die eine ist die eines, das sei ein genmanipulierter Impfstoff, was einfach Unsinn ist. Ja. Und die andere ist, die Idee, es gäbe traditionelle Impfstoffe. Ja, also du fragst dich ernsthaft, was ist ein traditioneller Impfstoff? Und wie lange muss der in der Bundesrepublik Deutschland gewohnt haben, damit die Ansammlung frustrierter Deutscher ihn als traditionsreich akzeptiert? Ja, die ganze Tradition des Impfens ist keine 300 Jahre alt. Ne? Wir machen das seit etwas über 200 Jahren, hat die Menschheit eine Idee von Impfen. Ja, und jetzt hast du hier ein neuartiges Virus, was zu einer tödlichen Pandemie in der ganzen Welt geführt hat. Und die wollen irgendwie einen traditionellen Impfstoff. Was ist denn ein traditioneller Impfstoff? Globuli oder was? Also es ist haarsträubend und ich glaube, also wenn ich daran zurückdenke, was wir hier zu Beginn dieser Pandemie uns über die gesellschaftlichen Gefüge und so Gedanken gemacht haben, ne? Stichwort Corona-Hotel und diese ganzen Thematiken, Impfnachweis, was bedeutet das und so, ne? Ich glaube, da haben wir diese Dämlack-Bewegung echt unterschätzt. Also das sind ja so weltfremde Gedanken, dass man die gar nicht in irgendeiner Überlegung normal berücksichtigt, oder? Weiß ich nicht, wie siehst du das?
Unterschätzt? Wie meinst du das? Inwiefern unterschätzt? Dass sie doch,
ja, das, ich hab,
doch mal rüberkommen, als du dir das vorher vorstellen konntest, oder wie?
Vielleicht habe ich unterschätzt, wie viel das, ja, was habe ich unterschätzt? Ich habe unterschätzt sowohl das Ausmaß der Dummheit, als auch den Infektionsgrad dieser Dummheit. Ja, also ich meine, natürlich, die potenzielle Dummheit ist unendlich, ja, aber man würde jetzt auch vermuten, dass nicht alle so schwere Fälle haben. Und dass jetzt irgendwie solche Leute im Bundestag sitzen und so einen Stoß reden können und dass das irgendwie Teil einer Realität ist, die angenommen wird, und dass es Menschen gibt, die das hören und das richtig finden. Und irgendwie denken, hier, wir haben doch noch so eine schöne Einschätzung einer Person, die keine Verschwörungstheoretikerin ist. Vielleicht kannst du das auch mal direkt noch einspielen. Das,
ach so, ja.
Das, das passt ja so, also.
Ja, kann ich auch noch mal einspielen.
Ein Mechaniker in den Niederlanden hat an einem 5G-Mast einem Kassette anbringen sollen. Und er hat reingeguckt und da stand Covid-19 drauf. Das heißt, wenn wir uns impfen lassen, ist dort ein Chip drin. Und der hat ganz einfach durch ein System, durch einen Quantencomputer, hat der Zugriff dann, derjenige, der geimpft ist. Und dann werden wir, und ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, glauben Sie mir das, und der hat Zugriff auf den Menschen, wir werden zum Bioroboter.
Ja, also erstmal möchte ich dir dahingehend mal wieder sprechen, also jetzt Dummheit im Bundestag, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt per se ein neues Phänomen. So, also das hat es da auch schon gegeben. Das Problem mit der AfD ist eher so, dass diese Dummheit jetzt so ein bisschen auch so zum Level der Zugehörigkeit zu dieser politischen Peergroup dazugehört. Du musst diesen Scheiß halt irgendwie auch mitsingen, damit du da überhaupt noch irgendwie anerkannt wirst. Das ist sozusagen wie generell bei diesen Verschwörungstheorien auch. Du singst halt dieses bekloppte Lied einfach mit, um nach außen zu demonstrieren, dass du jetzt auch dazu gehörst. So, und dass sozusagen diese Ablehnung und Ignoranz von Fakten und all diesem ganzen anstrengenden Zeug, wo man Sachen lesen und verstehen muss, dass du das eben auch nicht mitmachst und daher quasi in dieser Gruppe anerkannt bist und dazugehörst. Und deswegen machen die das und haben sich natürlich mittlerweile da so rein verrannt, dass sie eben auch in der Lage sind, für sie unter Umständen überlebensnotwendige Informationen komplett zu ignorieren oder mindestens falsch zu verstehen. Und an dem Punkt sind die jetzt auch schon. Also die sind einfach jetzt auch mental schon so angetoastet, dass sie wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, einfach dem weiteren Verlauf der ganzen Pandemie und überhaupt des politischen Geschehens irgendwie noch nennenswert zu folgen. Und daran werden sie halt auch irgendwann eingehen. So. Das zu ertragen ist natürlich schwierig. Da müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen durchhalten. So, ich meine, Trump sind wir jetzt auch schon losgeworden. Es wird.
Ja.
Heilung ist in reach und müssen wir noch ein bisschen durchhalten.
Ich finde das halt so, ist auch so, man war mit dieser Entwicklung des Impfstoffs und dann hier über mRNA und sonstige Dinge, ne, da hat die da kann man mal wirklich sagen, so, was hat Hightech jemals für uns gemacht? Ja, hat einen fucking Impfstoff in weniger als einem Jahr produziert, ja, der das Potenzial hat, dieser Pandemie Einhalt zu gebieten. Ne? Da muss man wirklich sagen, das war wahrscheinlich ganz gut, was die gemacht haben. Ja,
wirksamer als das Virus selbst irgendwie. Das ist auch, hätte, glaube ich, auch keiner Geld drauf gewettet.
Und dann hast du solche Schiffschaukelbremser da sitzen. Naja. Okay.
Aber ist noch genug Dummheit in der Politik übrig geblieben, sonst hätten wir ja auch keine Themen.
Ja, genau. Gut, stimmt. Wir leben ja von der Dummheit. Wir leben von der Dummheit in der Politik. Wollen wir mal ich glaube, wir können noch zwei Sachen Feedback kurz anbringen.
Mhm.
In der letzten Sendung habe ich ungefähr gesagt, es gibt keine gesetzliche Vorschrift und keinen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, dass überhaupt ein Interessensverband oder die Zivilgesellschaft angehört wird, bevor die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf herabreicht. Dazu kommentiert David, kurze Richtigstellung zu deiner Aussage, Linus, dass die Beteiligung von Verbänden, Unternehmen wie Zivilgesellschaften nirgendwo festgeschrieben sei. Das ist nicht ganz korrekt. Tatsächlich existiert hierfür ein eigener Paragraph in der gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien. Der Paragraph 47 Beteiligung von Ländern, kommunalen Spitzenverbänden, Fachkreisen und Verbänden, Artikel 1 schreibt vor, dass Fachkreise und Verbände möglichst früh über einen Referentenentwurf zu informieren sind, wenn dieser ihre Belange berührt. Soweit, so schwammig. Spezifiziert wird die Verbändezuleitung dann in Artikel 3. Dort heißt es, Zeitpunkt, Umfang und Auswahl der Verbände bleiben dem Ermessen des federführenden Bundesministeriums überlassen. Und da haben wir den Salat. Der Gesetzgeber sieht also sehr wohl vor, dass Zivilgesellschaft und Verbände beteiligt werden sollen. Die einzelnen Ministerien haben darauf aber keine Lust und drehen deshalb an den Fristen, um lästiges Feedback zu vermeiden. Mir war gar nicht klar, dass es eine Geschäftsordnung für diese Bundesministerien gibt. Ich glaube aber, also erstens so, wie das da formuliert ist, und glaube ich nicht, dass das irgendwie einen Gesetzescharakter hätte, gegen den man klagen oder einklagen könnte. Und da sowieso keine Fristen benannt sind, sagt David ja auch, ist das halt absolut schwammig. Mit anderen Worten, das scheint mir den Wert einer freiwilligen Selbstverpflichtung zu haben und zumindest nirgendwo bindend zu sein. Entsprechend gibt es da jetzt auch nochmal von mehreren Organisationen, darunter dem Chaos Computer Club, einen offenen Brief, in dem das nämlich gefordert wird, so etwas auch tatsächlich festzuschreiben, Mindestfristen für Beteiligungen, für die Scheinbeteiligung. ich denke, da sollte etwas noch passieren. Insgesamt habe ich ja auch in der letzten Sendung versucht zu erläutern, dass das eigentliche Problem ja viel größer ist, dass die Gesetzesentwürfe überhaupt von der Regierung und von den Ministerien da eingereicht werden, ist ja schon komisch genug und entspricht nicht unbedingt dem theoretischen Fundament, auf dem wir mit einer repräsentativen parlamentarischen Demokratie eigentlich stehen. So, dann hat Stefan noch kommentiert zum Digitalvorbehalt.
Den ich so aufgerufen hatte als Forderung.
Genau. Mhm. Bei uns in der Schweiz gibt es ein zentrales Bundesamt für Informationstechnik, das wie andere Infrastrukturdepartement unter dem eidgenössischen Finanzdepartement angesiedelt ist. Damit ist das ganze Gebiet auf Augenhöhe mit Steuer, Zoll, Bauten und Logistik, Bundespersonal, Finanzmarktaufsicht etc. und wird mit entsprechender Ernsthaftigkeit betrieben. Die haben sicherlich auch noch Luft nach oben, aber grundsätzlich könnte das ja mal für Deutschland inspirierend sein.
Unter dem Finanzdepartement ist es angesiedelt.
Ich meine, wir haben ja auch für alles, was uns wichtig ist, zum Beispiel, wir haben Verkehrsministerium und wir haben Ministerium für Heimat. Da braucht man sich doch nicht um Internet zu kümmern.
Ja. Heimat braucht kein Internet.
In der Schweiz, die haben ja auch teilweise Glasfaseranschlüsse und so. Wir glauben nicht, dass ich das durchsetze mit diesem Netz da, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen.
Schön, ja. Lernen von der Schweiz. Machen wir gerne.
Lernen von der Schweiz. Und dann haben wir ein paar Themen, also wir hatten jetzt ein paar Gesetze, die in dem Status waren, dass sie da als Referentenentwürfe herabgereicht werden in den Bundestag. Ne? Also die Referentenentwürfe sind dann irgendwann Gesetzesentwürfe und die hat ja dann vorher auch die Regierung beschlossen. Also die Regierung beschließt, dass ihr Referentenentwurf jetzt ein Gesetzentwurf ist und reicht ihn herab ins Parlament, auf dass er dort in den Ausschüssen diskutiert und beschlossen wird. So funktioniert das ja bei uns. Und das haben sie jetzt noch gemacht mit dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0, dem Telekommunikationsgesetz und dem BND-Gesetz. Alle drei Gesetze haben wir hier schon besprochen. Die entscheidende Änderung ist jetzt, dass das also auch vom Bundeskabinett beschlossen wurde. Fasse nochmal zusammen. Das IT-Sicherheitsgesetz, da haben wir so Sachen drin, dass das BSI Informationen über Sicherheitslücken potenziell zurückhalten soll, wenn Sicherheitsbehörden diese haben möchten und sie und das BSI denen gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet ist. Auch soll das BSI Datenverkehr an Server umleiten lassen und selbst ja Scans auf IT-Systeme, also Angriffe auf IT-Systeme vortäuschen und im Zuge dessen auch auf in diese Systeme eindringen dürfen, also aktives Probing. Mit anderen Worten, ne, Staat hat auf, wie auch immer man diese Maßnahmen im Detail als sinnvoll oder unsinnig beurteilt, Staat hat mehr Möglichkeiten, IT-Sicherheits- und Unsicherheitswissen zu sammeln und aktiver in diesem Bereich zu agieren. Im TKG ist die Kernfrage, dass der Definitionsbereich der Telekommunikationsanbieter erweitert wird. Wir haben relativ klar reguliert Telekommunikationsdienstleister und wir haben dann diesen Begriff, den haben wir ja auch schon benannt, die nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdienste, was etwas bezeichnet, mit dem man Informationen austauschen kann, ohne dass man eine Telefonnummer hat.
Ja.
Und
sowas gibt es, ja.
Ohne ja, Telefonnummern. Genau. Und da fand ich jetzt sehr spannend die Stellungnahme der Tutao GmbH. Das ist die Tutao GmbH, ist die Betreiberin von Tutanota. Tutanota ist dieser E-Mail-Service, den wir hier auch kürzlich besprochen haben, der vor Gericht jetzt verpflichtet wurde, aktiv in die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die verschlüsselte Speicherung eines seiner Kunden einzugreifen oder Kundinnen einzugreifen, weil da eben eine Abhör, ein Abhörbefehl quasi von der Staatsanwaltschaft gegeben wurde. So, und ich zitiere jetzt eigentlich mal mehr oder weniger die komplette Argumentation der Tutao GmbH im Hinblick auf diesen Aspekt, dass jetzt nummernunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste, zu denen dieser E-Mail-Service Tutanota nämlich gehört, unter den Geltungsbereich des TKG kommen sollen. Und der Geltungsbereich des TKG, wie gesagt, ist irgendwie 460 Seiten. So, jetzt sagen Sie also, okay, globaler Kontext. Anbieter von Telekommunikationsdiensten agieren zumeist in einem oder wenigen Ländern. Dabei werden lokale Telekommunikationsanlagen genutzt, die an die jeweilige Gesetzeslage angepasst werden können. Ja, da sagt er also, Telefonnetz ist halt zum Beispiel in Deutschland. Anbieter von nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten, also zum Beispiel E-Mail-Anbieter, agieren hingegen weltweit und betreiben keine lokal unterschiedlichen Systeme. Es ist mit limitierten Ressourcen nicht machbar, die Überwachungsvorschriften von allen Ländern, in denen die Dienste angeboten werden, umzusetzen. Da sich die Gesetze häufig widersprechen, ist eine derartige Umsetzung auch praktisch nicht möglich. Ja, das ist erstmal eine grundsätzliche Problembeschreibung, die das Internet schafft für ja, letztendlich die gesamten nationalen Regulatorien. Härtefälle. Die aktuelle Regelung zwingt kleine Anbieter von nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten zur Geschäftsaufgabe. Die Umsetzung der Überwachungsvorschriften führt zu Kosten im mittleren sechsstelligen Bereich. Wir kennen diese Kosten sehr genau, da wir vor Jahren bereits als TKG-Anbieter reguliert wurden. Markteintrittsbarriere. Die neuen Vorgaben machen es für Startups und kleine Unternehmen unmöglich, neue und innovative E-Mail- und Messenger-Dienste anzubieten. Somit wird verhindert, dass Innovationen in Deutschland in diesem Bereich entwickelt und vermarktet werden können. Wettbewerbsverzerrung. Anbieter von nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten, die ihre Dienste in Deutschland anbieten und keine Infrastruktur in Deutschland betreiben, bekommen einen enormen Wettbewerbsvorteil. Denn die enormen zusätzlichen Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen machen einen Betrieb in Deutschland auch für bereits existierende Dienste wirtschaftlich unattraktiv. Dies wird dazu führen, dass bestehende Dienste in andere Länder ausweichen, was Deutschland als Standort für innovative IT-Lösungen weiter schwächt. So, das denke ich sind erstmal alles nachvollziehbare Argumente. Jetzt gehen Sie, sagen Sie, naja, es gibt ja die TKÜV, also die Telekommunikationsüberwachungsverordnung. Die regelt im Prinzip, wie technisch der Zugriff geregelt werden soll. Und da sagen Sie, naja, hier, da wird in der aktuellen Fassung verlangt, dass sogenannte SINA-Boxen verwendet werden. Ich weiß gar nicht mehr genau, wofür SINA steht, aber es sind im Prinzip VPN-Gateways, die von einem Unternehmen mit dem Namen Secunet hergestellt werden und in den Bundes, also quasi zur Sicherung von Bundes-IT-VPN-Verbindungen im weitesten Sinne verwendet werden.
Das heißt, sichere Internetzwerkarchitektur.
Im Prinzip VPN-Gateways, ja. Und damit, sagen Sie ja, damit wird für die Firma Secunet ein künstliches Monopol geschaffen, was wettbewerbsrechtlich nicht zulässig ist. Dann,
sehr guter Punkt.
So, und jetzt, wir sind immer noch bei der TKÜV, ne? Sagen Sie, ja, die TKÜV verlangt in ihrer aktuellen Fassung den Einsatz unsicherer Protokolle wie FTP.
Was?
Die Umsetzung von Schnittstellen in der verlangten Weise schwächt die Sicherheit erheblich. In keinem Fall darf durch staatliche Vorgaben die Sicherheit von IT-Systemen bewusst geschwächt werden. Genau dies ist aber der Fall.
FTP.
Ich vermute, ich habe das jetzt diese TKÜV nicht im Detail gelesen. Ich vermute, dass die sagen, naja, du musst diese Daten irgendwie über FTP hochladen oder über FTP verfügbar machen. Mhm. Und wir kommen ja durch die SINA-Box und deswegen ist ja alles sicher. Also das glaube ich, das ist das, was hier dahinter stehen könnte. Und das ist natürlich einer der häufigsten Fehlannahmen in der IT-Sicherheit, dass man sich irgendeine einzelne IT-Sicherheitsmaßnahme herausnimmt. In der Regel sehr gerne ist das dann VPN oder Firewall, wo alle sagen, boah, Alter, ey, das ist so krass, ein Firewall. Und denken dann, dass sie, weil sie eine Firewall haben, die Dienste, die sie dahinter betreiben, sich nicht mehr darum kümmern müssen, dass die sicher sind. Und das ist leider totaler Unsinn, weil in der Regel du als Angreifer ja die Dienste und Wege nutzt, die auch zur Arbeitserfüllung möglich sind. Und genau die werden ja durch ein VPN ermöglicht, beziehungsweise durch eine Firewall flankiert. Und natürlich ist es da Unsinn, ist es da eine schlechte Idee zu sagen, wir haben hier irgendeine Sicherheitsmaßnahme, deren Wirkungsweise wir nicht vernünftig beurteilen können. Aber weil wir diese eine haben, können wir auf alle anderen verzichten. Klassischer Fehler, ne?
Ja, es ist so die Spuckschutzmaske irgendwie des Internets. So. Das Firewall. Wieso? Ich habe doch eine Spuckschutzmaske auf. Da kann nichts passieren. Es kann helfen, so, aber vielleicht nicht unbedingt immer.
So, und dann haben wir, was sagen Sie noch? Kurz schauen, bin ich jetzt hier ein bisschen verrückt. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass Anbieter von nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten gemäß § 5 von der Meldung bei der Bundesnetzagentur befreit wurden, wenn diese trotzdem gemäß 167 sämtliche Systeme zur Telekommunikationsüberwachung implementieren müssen. Da glaube ich, da argumentieren Sie primär über irgendwie die Konsistenz dieses Gesetzes, ja. Und dann sagen Sie, was ich auch sehr wichtig finde, durch Paragraph 100a StPO, das war der vor ein paar Jahren aktualisiert wurde, werden Anbieter von nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten nach der Neufassung des TKG zur Umsetzung von TKÜ-Maßnahmen verpflichtet sein. Somit besteht selbst aus Strafverfolgungssicht keine Notwendigkeit, dass Anbieter von nummernunabhängigen interpersonellen Telekommunikationsdiensten im Rahmen von 167 reguliert werden. Also noch dazu ist es quasi eine Doppelregulierung und sagen, wir treten daher dafür ein, dass nummernunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste von der Vorhaltung von Überwachungsmaßnahmen gemäß § 167 des Entwurfs befreit werden. Mhm. Ja.
Ich habe Schwierigkeiten zu folgen, um ehrlich zu sein. Es ist kompliziert.
Es ist kompliziert, aber ich fasse es mal so, die möchten im Prinzip am Ende diese nummernunabhängigen Telekommunikationsdienste unter die komplette Verpflichtung der Abhörmöglichkeit, die für Telekommunikation gelten, fassen. Und das wird zur Folge haben, dass dies natürlich nur für diejenigen gelten kann, die ihre Dienste in Deutschland anbieten. Und das wird zur Folge haben, dass du letztendlich den Betrieb sicherer E-Mails, also den konkurrenzfähigen Betrieb sicherer solcher Messenger aus Deutschland verhinderst, während er überall außerhalb von Deutschland problemlos möglich ist. Und das bedeutet, dass du durch Regulatorien und Gesetze im Prinzip den Betrieb solcher Dienste einfach nur in Deutschland unmöglich machst. Und deswegen müssen halt die Anbieter ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland einstellen, den gleichen Service in einem anderen Land aufbauen. Und genau das wird natürlich auch für die Nutzung derartiger Dienste die Folge haben. Du ruinierst einfach nur die deutschen Anbieter, weil die Kundinnen sich eben sagen, naja, du kannst ja keinen deutschen keinen deutschen sicheren Messenger verwenden, weil die sind ja gesetzlich verpflichtet, das Ding kaputt zu machen.
Ja, ich meine, die setzen wahrscheinlich ein bisschen darauf, dass es woanders noch schlimmer ist.
Ja. Ja.
Was nicht ganz falsch ist.
Nicht ganz falsch ist, aber eben auch nicht ganz richtig, weil irgendein Land findest du immer. Also das Jurisdiction-Hopping für, sagen wir mal, ist ein erprobter Sport für diejenigen, die sichere nummernunabhängige interpersonelle Telekommunikationsdienste
an. Ja, gut, aber ich meine, da kommst du natürlich schnell auf diese Argumentationsebene mit. Wir können jetzt hier keine klaren steuerlichen Gesetze, wir können keine Steuern erheben, weil dann gibt es ja Steuerflucht. So, ja. Was dann dazu führt, dass halt keiner Steuern erhebt. Also ich finde diese Argumentation ein bisschen schwierig. Ich kann es zwar nachvollziehen, aber es ist sozusagen so dieses Argument mit ihr verdrängt uns nur hier, weil ihr eine Gesetzeslage schafft, die uns hier nicht mehr existieren lassen möchte. Das trägt halt nur so begrenzt. Ne? Also verstehe mich nicht falsch. Ich halte diese Vorgabe natürlich nach wie vor für falsch. Ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, ob diese Argumentation an der Stelle so greift. Klar, das macht allen Leuten immer so ein bisschen Angst, für die Ansiedlung und die Innovationsfähigkeit dann auch wirklich eine gewisse Bedeutung hat. Ne? Das schränkt es natürlich auf jeden Fall ein. Gar keine Frage. Aber vor allem finde ich sehr überzeugend halt so einerseits diese technischen Fehler, die hier drin sind. Also ich meine FDP irgendwie, keine Ahnung, wie das da jetzt formuliert ist, aber das hat da nichts mehr drin zu suchen. Und vor allem das Vorschreiben der Installation eines Produkts einer Firma geht einfach an der Stelle gar nicht. Also wenn überhaupt, dann muss man das irgendwie auf offenen Protokollen und Standards basieren lassen und nicht über die Existenz eines bestimmten Produkts.
FDP ist Industriestandard, Tim. wir haben bei dieser gesamten, und das sieht man, glaube ich, bei dieser Diskussion auch sehr schön, das Kernproblem ist jetzt hier an dieser Stelle gar nicht mehr erwähnt, nämlich, dass es hier um eine aktive Schwächung von Infrastruktur geht, beziehungsweise nur am Rande erwähnt. Ne? Weil das steht ja jetzt nun mal schon da. Und das da, finde ich, kann man sehr schön sehen, wie sich, ja, die Argumentationsmöglichkeiten auch in so einer, so einem Gesetzgebungsverfahren verschieben. Denn was hier eigentlich diskutiert gehört, wäre ja die Frage, warum überhaupt? Ne? Warum wollt ihr überhaupt diesen Zugriff haben? Gibt es, das waren zum Beispiel Argumente, die ich bei der gerade zitierten StPO-Novelle 100 angebracht hatte, wo ich ja als Sachverständiger im Deutschen Bundestag war, im Innenausschuss des Deutschen Bundestags war es, glaube ich, dass die Notwendigkeit nicht gegeben ist, dass du nämlich quasi, du hast die Ermittlungserfolge und du hast da, wo sie keine Ermittlungserfolge haben, sagen sie auf einmal, das läge an diesen Messengern, können aber diesen Beweis nicht führen. Ne? Und wir brauchen diesen Zugriff, das ist ja, es geht die ganze Zeit dieses Jahr going dark und hast du alles nicht gesehen, diese Notwendigkeiten sind nicht belegt. Ganz im Gegenteil, feiern die großartige Erfolge in der Strafverfolgung am laufenden Band.
Ja.
Es ist fürchterlich, aber ich habe ja gesagt, es sind drei Gesetze, denn das BND-Gesetz haben sie auch noch entschieden. Da hat André Meister auch nochmal, der, also Netzpolitik.org, ich glaube, also klar sowieso André, aber ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, auch Anna Biselli haben das BND-Gesetz und die restliche Redaktion von Netzpolitik.org auch haben das sehr genau verfolgt. Und da nochmal zur Erinnerung, ich glaube, diese Snowden-Enthüllungen waren, wann war das? 2013, 14 ungefähr, ne? Oder war das 15? Ich weiß nicht, aber ist auf jeden Fall länger her. Auf jeden Fall, Snowden-Enthüllungen, NSA-BND-Untersuchungsausschuss und man stellt fest, krass, der BND macht eine ganze Menge Sachen, die ganz klar gegen die aktuellen Gesetze verstoßen. Keine Frage. Die CDU schafft, während dieser Untersuchungsausschuss herausfindet, welche Gesetzesverstöße der BND begeht, ein neues BND-Gesetz, in dem die Sachen, die der BND macht, die illegal sind, legalisiert werden. Wir hatten damals einen der besten Logbuch-Netzpolitik-Titel, die wir je hatten, den du damals gesagt hast, in einer dieser Sendungen, das Gesetz verstößt gegen die Geheimdienste.
Mhm.
Na? Und genau das war dieser Gedanke, war der Vater des BND-Gesetzes 2017, ja, dass nämlich gesagt wurde, okay, alles, was da sich im Untersuchungsausschuss gezeigt hat, was illegal war, müssen wir jetzt legalisieren.
Der Vater und der Heilige Geist dieses Gesetzes.
Ja, die
muss man weihnachtlich auszudrücken.
Und der Impfstoff. Und der Chip und was. So, und dann, genau, Netzpolitik.org hat damals auch zu diesem Gesetz gesagt, alles, was der BND macht, wird einfach legalisiert und sogar noch ausgeweitet. Dann wurde dieses BND-Gesetz vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft und gekippt. Und die Bundesregierung formuliert jetzt quasi mit diesem Anlauf, der jetzt gerade als Kabinettsentwurf beschlossen wurde, den zweiten Anlauf, quasi ein verfassungskonformes neues BND-Gesetz zu formulieren. Und darin sagen sie zum Beispiel, ja, der BND darf legal hacken, nicht nur einzelne Personen und Geräte, sondern gleich Server und Dienstanbieter bis hin zu vollständigen Mobilfunk- und Internetprovidern. Kommunikationsverhalten sowie GPS- und Bewegungsdaten von beliebigen Personen im In- und Ausland können überwacht werden. Daten, die beim Online-Banking, bei Hotelbuchungen oder über Mobilfunkgeräte im Navigationssystem übermittelt werden können, erfasst werden. Wir schaffen uns aber eine Limitation auf nicht mehr als 30% aller weltweit existierenden Kommunikationsnetze. Was? okay, wir begrenzen uns auf ein Vielfaches von dem, was technisch möglich ist. Und eigentlich dürfen sie keine Deutschen überwachen, aber bei dem neuen Gesetz soll es weitreichende Ausnahmen für Maschine-zu-Maschine-Kommunikation oder rudimentär unkenntlich gemachte Daten geben, sodass sie dann auch Deutsche überwachen können. Insgesamt gibt es dann noch eine Aufsicht durch den unabhängigen Kontrollrat. Da gab es auch Kritik daran, weil verlangt wurde, dass es da jetzt einfach mal ein Kontrollgremium gibt, das schon existiert und das auch entsprechende Befugnisse und Kompetenzen hat. Da wird aber jetzt einfach ein neues geschaffen. Darüber hatten wir hier auch schon berichtet. Und dann endet, finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, den André in dem Artikel schreibt, im Snowden-Jahr 2013, also was 2013, lag ich richtig, beziehungsweise lag ich mit einer meiner vielen Schätzungen, wann das war, richtig. Im Snowden-Jahr 2013 bekam der BND 531 Millionen Euro Steuergeld. Nächstes Jahr bekommt er erstmals mehr als 1 Milliarde. Also was sich seit Snowden geändert hat, ist, die bekommen doppelt so viel Kohle und das, was sie illegal gemacht haben, wird ihnen erlaubt und ihre Kompetenzen werden ausgeweitet.
Ja, das ist alles, was wir davon gehabt haben.
Hat sich gelohnt.
Ja, war super.
Hat sich gelohnt.
Ich verstehe diese Affinität der Bundesregierung zu, zu diesen Geheimdiensten nicht? Also was reitet die da eigentlich? Was sprechen die sich davon? Also ist das irgendwie Angst oder ist das irgendwie, sind die unter Druck oder was? Oder haben die einen Impfstoff, von dem wir noch nichts wissen?
Ich weiß es nicht. Also zumal wir ja eigentlich ganz gut hier leben.
Das wäre mal eine Anfrage für den Bundestag. So.
Was versprechen Sie sich davon?
Nee, was macht euch eigentlich so geil drauf? Was? Warum findet ihr die eigentlich so geil? Was ist euer Hintergedanke? Warum steht ihr so auf geheim irgendwie? Was versprecht ihr euch davon? Das verstehe ich nicht.
So, dann gab es eine Bundestagsanhörung zum Registermodernisierungsgesetz. Also da sind wir jetzt schon in dem Punkt, wo das Gesetz eben herabgereicht wurde und dann freundlicherweise im Bundestagsausschuss diskutiert wurde.
Registermodernisierungsgesetz. Okay.
Genau, das ist das, haben wir auch hier vor einiger Zeit drüber gesprochen, wo es darum geht, eine zentrale Personenkennziffer zu etablieren, die Steuer-ID, wo man also sagen soll, okay, die Länder und der Bund unterhalten eine Reihe an unterschiedlichen Datenbanken zu unterschiedlichsten Zwecken. Und in diesen Datenbanken gibt es keinen einheitlichen Identifier. Also der Datensatz A in der Datenbank A ist nicht ohne weiteres eindeutig zuzuordnen einem Datensatz in der Datenbank B von der gleichen Person. Man müsste also eben über so etwas gehen wie Name, Geburtsname, Adresse, um hier eine Verbindung herzustellen. Und das ist natürlich äußerst fehleranfällig, weil diese beiden Datensätze nicht notwendigerweise auf dem gleichen Stand sind. So. Und dann sagt man eben, okay, wir möchten für unsere Datenhaltung eine eindeutige ID haben. Das wäre in diesem Fall diese Steuer-ID. Dazu gab es jetzt eben diese Sachverständigenanhörung und da haben Ulrich Käber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, Christoph Sorge von der Uni Saarland und Kirsten Bock sinngemäß als Sachverständige zu Protokoll gegeben, dass es eben das Volkszählungsurteil gibt. Das ist, glaube ich, so 83 oder 86 war das, ja. Und das schreibt vor, dass eine Nutzung von Daten aus verschiedenen Registern und Dateien die Einführung eines einheitlichen Personenkennzeichens voraussetzen würde. Und dies wäre ein entscheidender Schritt, den einzelnen Bürger in seiner ganzen Persönlichkeit zu registrieren und zu katalogisieren. Und das hat das Bundesverfassungsgericht eben gesagt, sei nicht zulässig in diesem Urteil. Muss man sagen, es war eine andere Zeit, dass die meisten Daten, die Menschen hatten, gingen nicht großartig über ihr Geburtsdatum hinaus. Ja, und heute leben wir in einer anderen Zeit, das ist korrekt, was aber nur bedeutet, dass es noch mehr Macht und Umfang in der Erfassung von Menschen gibt. Es gab aber auch die Ariane Berger, die den Bereich Digitalisierung im Deutschen Landkreistag leitet. Die sagt, naja, man kann das schon mit einer einheitlichen ID machen, wenn die dezentrale Speicherung beibehalten wird, sodass man eben sagt, okay, unter der ID ist der Eintrag, aber die Daten werden trotzdem verteilt vorgehalten. Wir haben das hier damals ja ausführlicher besprochen, dass das natürlich auch für, wenn man sich die Behäbigkeit der deutschen Bürokratie anschaut und die beklagt, dass das eben in diesem Bereich auch anzusiedeln ist, wenn die eben einfach keine effiziente und zielgerichtete Datenhaltung haben. Und ich bin da selber, ich bin jetzt ohnehin nicht der größte Datenschützer. Ich bin ja eher so der IT-Sicherheitser. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was für Daten der Staat so alles über mich sammelt, die dann da anhand dieses eindeutigen Personenkennzeichens zusammenführbar wären. Weshalb ich da tatsächlich keine überragende Expertise in diesem Bereich habe. Aber wahrscheinlich sollte man bei solchen Ideen schon auch darüber nachdenken, was halt in Zukunft noch alles gesammelt wird und was das bedeutet, wenn diese Datensätze zusammenführbar sind. Und vermutlich ist das sinnvoll, da auf den Bundesdatenschutzbeauftragten zu hören, weil der von dem Thema Ahnung hat. Insofern würde ich mich vorsichtig unter Hinweis auf mangelnde Kompetenz meinerseits darauf beziehen, zu sagen, wenn der Ulrich Kälber das irgendwie für schwierig hält, dann glaube ich dem.
Vielleicht sollten wir uns mal mit dem Ulrich Kälber mal unterhalten darüber. Das finde ich vielleicht mal eine ganz schöne Idee, weil das ist natürlich in der Tat immer wieder, und das haben wir ja auch schon ein paar Mal angesprochen, diese Abwägung zwischen Effizienz des Staatsapparats, ja, und eben des möglichen Missbrauchs. Und das ist natürlich jetzt nicht so, dass man da so ohne weiteres irgendwo eine Linie ziehen kann und sagen kann, ja, hier an der Stelle fängt der Missbrauch an und an der Stelle hat die Effektivität sozusagen ihr Heim. Und das kann nur ein Abwägen sein. Das kann man sich nicht mathematisch herleiten, sondern es hat eben auch sehr viel damit zu tun, wie ein potenzieller Missbrauch auch noch sekundär abgesichert ist. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du jetzt nicht heute schon Daten zusammenführen könntest. Die Frage ist halt nur, mit welchem Aufwand tust du das und ist dieser Aufwand jetzt in irgendeiner Form wirklich ein Schutzmechanismus oder eben nur Effizienzvernichtung? Wir haben viel Zeit auch, glaube ich, beide in diesem Jahr damit verbracht, den Kopf zu schütteln, warum bestimmte Vorgänge jetzt bei Gesundheitsämtern zum Beispiel nicht gut laufen, ja? Warum Meldungen da nicht über Personen nicht effizient durchgeführt werden können. Ich sage jetzt nicht, das hängt jetzt an solchen Sachen, aber natürlich hängt es auch an solchen Sachen, so eine funktionierende IT-Infrastruktur, irgendwie ein Staat, der effizient und zielgerichtet dann auch im Notfall, aber natürlich auch im Normalfall vorgehen kann und irgendwie auch das entsprechende Wissen für sich selber aufbaut, um die richtigen Entscheidungen zu fällen zugunsten der richtigen Person. Und das ist so eine Grundproblematik. Und ich denke, da haben wir auch vielleicht selber nochmal so ein bisschen mentalen Klärungsbedarf, um hier ordentlich Positionen beziehen zu können.
Aber wir haben ein sehr schönes Beispiel, warum das irgendwie so ein bisschen schwierig ist, wenn der Staat Daten sammelt. Und zwar hat Ingo Dachwitz einen langen und sehr interessanten Artikel bei netzpolitik.org geschrieben unter dem Titel "Auf den Notruf folgt die Drohung". Da setzen sich ein bisschen mit dem Thema auseinander, was hier Konstanze und ich auch mit der Idil Beida vor einiger Zeit im Podcast besprochen hatten, nämlich diese Datenabfrage durch Polizistinnen und Polizisten, die dann darin münden, dass diese Daten irgendwelchen Nazi-Gruppen zugeführt werden und dann diese Menschen belästigt werden. Und hier gibt es einen Fall von einer jungen Frau, die bei der Polizei anruft, weil so 2018 Silvester am Bahnhof wird sie von einem betrunkenen Mann im Prinzip verfolgt und antisemitisch beschimpft. Und der torkelt danach weiter und beleidigt eine umstehende Gruppe Teenagerinnen rassistisch und die gute Frau wählt dann die 110. Und beschreibt der 110 die Situation und freut sich, als ihr Bus kommt, fährt nach Hause. Ja? Jetzt passiert Folgendes. Nicht der Täter gerät in den Fokus der Polizei, sondern sie. Denn der Polizist, bei dem sie das meldet, liest offenbar ihre Daten aus und teilt sie in irgendeiner Nazi-Gruppe, woraufhin Anja H., die Frau, dann eben unerwünschte Kontaktaufnahmen von Rechten erhält und irgendwie belästigt wird und die ihr dann sagen, ja, wir wissen, wo du wohnst und so weiter und so fort. Ja? So, absoluter Irrsinn, ne? Ein Skandal für die Polizei, ein Skandal für den Rechtsstaat, eine Erschütterung des Schutzbedürfnisses und des Schutzvertrauens, das wir als Bevölkerung in die Polizei hegen.
Das ist aber jetzt nur ein Einzelfall.
Klar, Tim, das ist der Einzelfall von dem einen Tag. Ne? Wir haben, ja. Also in dem Artikel wird noch ein zweiter Einzelfall besprochen, das ist aber ein anderer Mann, deswegen ist das ein anderer Einzelfall. Ne? Also klar, immer Einzelfälle, jeden Tag nur drei Einzelfälle, jeder nur einen Einzelfall. Und jetzt ist natürlich der Punkt, so ein, wenn du so einen Einzelfall hast, ne, dann wirst du ja mit aller Härte dagegen vorgehen, damit es ein Einzelfall bleibt. In diesem Fall, was passiert ist, ist, der Beamte wurde suspendiert und es läuft ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Aber ich denke nicht, dass das ausreichend ist, denn was ja eigentlich hier vorliegt, ist eine Straftat. Aber die Staatsanwaltschaft hat sich entschieden, keine Anklage gegen den Polizisten zu erheben, weil es keinen hinreichenden Verdacht auf eine Straftat gäbe und drei Verfahren wurden gegen diesen Polizisten eingestellt. Allenfalls droht ihm jetzt noch eine Rüge von der Datenschutzbehörde wegen einer Ordnungswidrigkeit. Und das finde ich schon krass, ne? Wenn sich der Rechtsstaat nicht mit aller entschiedenen Härte dagegen wehrt, dass seine Pflegeorgane, ja, die Schutzrechte der Bevölkerung verletzen. Ich finde, das ist wirklich richtig, richtig übel, ja, wenn du da wenn irgendein Polizist holt deine Daten raus und gibt die an irgendwelche potenziell verfassungsfeindlichen terroristischen Gruppierungen. Das ist der Wahnsinn. Ich kann ja nur nochmal darauf verweisen, haben wir auch Feedback zu bekommen, was das mit für eine Person bedeutet und wie skandalös das ist, hat Edil Beider bei uns ja sehr eindrücklich als Betroffene geschildert.
Ich meine, das Kernproblem hier ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Datenschutz, sondern eher das Problem, dass natürlich die Polizei unter Umständen mit Leuten durchsetzt ist, die hier unseren moralischen Ansprüchen nicht mehr genügen und dass es halt nicht genug Absicherungsmethoden gibt, einerseits dann im Zweifelsfall einer Verletzung der Rechte, hier zum Beispiel nachvollziehen zu können, wer hat denn hier Daten überhaupt abgefragt. Ich glaube, das ist bei dieser ganzen Polizeidatenabfrage-Geschichte immer wieder aufgekommen, dass dann behauptet wird, so, ja, wir können ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wer das jetzt hier alles abgefragt hat, wo ich halt fragen kann, ja, warum denn eigentlich nicht? Solche Abrufe kann man ja auch loggen. So, wird aber offensichtlich nicht in dem Maße getan oder diese Logs werden dann nicht herangezogen, keine Ahnung, kenne mich da nicht aus. Ja, das sehe ich hier so im Vordergrund, aber das ist natürlich so ein Beispiel, warum überhaupt Datenschutz in den letzten 30 Jahren so eine Traktion bekommen hat, weil man einfach gesehen hat, ja, Daten sind nicht irgendwie nur so Material, sondern da sind immer implizite Risiken mit verbunden. Und vielleicht nochmal kurz diese Diskussion aus dem letzten Kapitel aufzugreifen, gerade so IDs, ja, und die ja quasi der Inbegriff der Verknüpfung sind dann natürlich äußerst sensitiv. Und das ist auch dann der Grund, warum man dann eben sagt, so, ah ja, eine ID für alles, überall und so. Das erleichtert dann einfach diesen Zugriff, macht die Recherche so schnell und damit eben auch den Missbrauch sehr schnell. Und deswegen muss man da an beiden Seiten irgendwie rangehen und sagen, okay, gut, es mag legitime Zugriffe geben, aber in dem Moment, wo sie illegitim sind, müssen sie eben auch sofort erkannt werden oder zumindest müssen die einzelnen Schritte mindestens protokolliert werden, wenn nicht eben sozusagen nochmal mit expliziten Freigaben versehen werden.
Und wir haben ganz klar einen massenhaften Missbrauch dieser Datenabfragen und da muss, denke ich, also da kann nur ein Regime helfen, das klar macht, ja, als Polizistin kannst du diese Datenabfragen machen. Wenn du die machst, wird das protokolliert und es wird auch eindeutig sichergestellt, dass nur du dass dir spezifisch diese Datenabfrage zugeordnet werden kann und dass du dich dafür verantworten musst.
Genau. Und dass der Grund vielleicht festgehalten wird, warum diese Anfrage gemacht wurde.
Genau. Und wenn du das missbräuchlich machst, ist das nicht irgendein Du oder mit der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 200 findet das jemand raus und dann könnte es sein, dass du eine Ordnungswidrigkeit begangen hast, sondern das ist, du fliegst hier raus. Und zwar sofort und du bist unehrenhaft entlassen aus dem Polizeidienst. So, ich meine, das ist das, was, also ich finde das auch total erstaunlich, dass wir, dass es sowas ja auch in anderen Bereichen der Vergehen, die derer Polizeibedienstete sich einfach schuldig machen können, dass es das nicht gibt. Und das ist immer, das sehe ich ja auch ganz anders als Horst Seehofer, der irgendwie sagt so, ja, naja, Entschuldigung, muss der Polizei auch mal vertrauen. Nee, ich denke, das muss unter schweren Strafen stehen, damit die eben auch gar nicht in Versuchung geführt werden. Und jedes Mal, wenn eine Polizistin oder ein Polizist die ihnen zugeordneten Kompetenzen so stark missbrauchen, wenn du dann siehst, es gibt drakonische Strafen dafür, das ist es, was das Vertrauen in die Polizei dann auch wieder stärken kann. Aber hier in diesem, wie gesagt, etwas längeren Artikel von Ingo wird natürlich auch die betroffene Person gefragt, ja, was das für sie bedeutet, ob sie nochmal die Polizei ruft. Und dass du die Situation, dass Leute dir sagen, ich rufe lieber nicht die Polizei, ne? Das hörst du in ganz vielen Ländern und ganz vielen Regionen. Und da geht es ziemlich übel her, wenn nämlich die Leute sagen, ey, lieber nicht die Polizei rufen, wer weiß, welche Nazis mich dann als nächstes terrorisieren.
Hm. Ja.
Uiuiui. Okay, jetzt kommen wir, glaube ich, zu den. Obwohl, nee, na, kommen wir zu den Kurzmeldungen, oder? Wir sind lange nicht mehr zu den Kurzmeldungen gekommen.
Wenn du das kurz halten möchtest, ich bin dabei.
Die E-Privacy-Richtlinie soll ja eingeschränkt werden, um den Dienstanbietern, den Messenger-Anbietern und sonstigen Chat- und Nummern ungebundenen Telekommunikationsdiensten die Möglichkeit zu erlauben, den Inhalt aller privaten Nachrichten zu durchsuchen. In diesem Fall begründet wird das Ganze mit der Suche nach Kinder- und Jugendpornografie. Ja, also es soll erstmal gestattet werden, weil es nicht, weil es da nach der E-Privacy-Richtlinie eigentlich nicht gestattet ist, dass diese Dienste das tun, was sie aber viele auch tatsächlich schon tun. So, und jetzt der entscheidende Punkt ist, wir hatten das ja hier, gab es ja auch ein bisschen hin und her im Logbuch, weil in der aktuellen Einschränkung der E-Privacy-Richtlinie das erstmal nur gestattet werden soll. Patrick Breyer weist uns aber darauf hin, für nächstes Jahr ist dann ein zweites Gesetz geplant, das dieses Verfahren der Massenüberwachung verpflichtet machen will. Selbst da, wo bisher sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die Nachrichten schützt. Ist klar, wenn du ein Gesetz hast, was dir diese Maßnahme aktiv verbietet, weil es die E-Privacy-Richtlinie ist, dann gehst du erstmal hin und sagst so, das darf man, damit das eben durch dieses Gesetz A nicht mehr verboten ist. Und dann kommst du mit einem Gesetz B und machst es verpflichtend. So, jetzt diese Änderung A, also die Einschränkung der E-Privacy-Richtlinie, wurde jetzt im EU-Innenausschuss positiv beschieden. Und diese Innenausschuss-Entscheidung wird ja dann gegeben in das Plenum und dann wird das da weiter in den EU-Mühlen gemahlen. Das ist also erstmal ist erstmal nicht so gut. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn der EU-Innenausschuss dem schon widersprochen hätte und das jetzt nicht seine Zustimmung als Empfehlung in das Plenum geben würde.
Also Innenausschuss des EU-Parlaments und traditionell ist es eigentlich eher so, dass wenn Ausschüsse halt dem Parlament was vorschlagen, dass das dann eben auch so mehr oder weniger die offizielle Verhandlungslinie des Parlaments gegenüber der Kommission ist. Und von daher definiert es immer so ein bisschen den Mindeststandard, der am besten rauskommt. Das kann dann immer alles noch ein bisschen schlimmer werden. So. Und von daher wäre es eigentlich ganz gut, wenn das anders laufen würde. Also es ist nicht gut.
Dann wurden die USA gecybert.
So richtig durchgecybert, ja.
USA wurden gecybert, ja, und zwar mindestens schon seit März. Das ging irgendwie los mit unterschiedlichen Berichten, dass irgendwie FireEye sagte, hier, wir haben ja irgendwie, wir haben hier bei uns den Cyber entdeckt und
was ist FireEye?
FireEye ist ein, warte mal, war das FireEye? Doch, ne? Ja.
Ja.
FireEye ist ein IT-Security-Anbieter mit US-amerikanischen Wurzeln. Die haben eine Reihe an Produkten, die im Prinzip dir helfen sollen, dein E-Mail-Security zu machen, Cloud-Security, Network-Security, Forensik, so all das, was du irgendwie nutzen möchtest, um deine IT-Flotte irgendwie zu zu managen.
Also eine Firma.
Also von der IPS über eine Firewall, über Management, Dynamic Threat Intelligence heißt sowas dann inzwischen. So eine Security-Lösung.
Okay.
Also sie sagen, genau, Netzwerk und E-Mail, Netzwerk und Endpunkt und dann eben auch noch irgendwie für Cloud Network Security. Alles, sagen wir, in dem Bereich, wenn du mit einer IT-Flotte zu tun hast und der Bereich der IT-Sicherheit jetzt für dich nicht mehr ein einzelner Rechner ist, den du schützen musst, sondern eher auch sowas, dass du halt nur noch verwaltest, dann nutzt du eben Produkte von FireEye. So, die wurden gehackt und haben dann festgestellt, dass es eine Backdoor in einer Tool-Suite namens Orion von SolarWinds ist, was ebenfalls so ein IT-Provider ist, der ja im weitesten Sinne dir so ein Flottenmanagement ermöglichen soll. Ja? Und offenbar haben die es geschafft, diese über SolarWinds irgendwo reinzukommen. Diese Software wird aber von vielen Regierungsentities genutzt und Firmen, um ihr Netzwerk zu managen. Ja, oder zu monitoren. Und dadurch sind die Angreifer in viele dieser Netzwerke hineingelangt und konnten dort dann weitermachen. Und weil sie sich über diesen Traffic von SolarWinds, weil sie den als Rein- und Raus-Kanal hatten, erschienen sie eben als legitimer Verkehr. Was ich gerade meinte, ne, Firewalls flankieren nur das, was du darfst, aber das, was du zulässt, hat in der Regel genug Möglichkeit, darüber eine Infiltration und Exfiltration zu fahren. Ne? Also kleiner Vergleich, wir hatten doch vor ein, zwei Jahren diesen Hack auf Teile der Bundesregierung, wo die das Command and Control und die Exfiltration von Daten eigentlich über Outlook gemacht haben. Weil das einfach durch die Firewall der Hin- und Rückkanal war, der zugelassen war.
Mhm.
Und ähnlich liest sich das hier. Insgesamt bekommt man aber relativ wenige Informationen dazu. Es gibt irgendwie von FireEye irgendwie einen Blogpost, wo sie sagen, ja hier, da ist der ganz viel Advanced Persistent Threat drin. Und dann gibt es noch von Microsoft etwas, die das ein bisschen genauer technisch auseinandergenommen haben. Aber wer da jetzt genau betroffen ist, ist irgendwie noch nicht so hundertprozentig aufgearbeitet. Man liest von kritischer Infrastruktur und Organisationen des Privatsektors, Computer des US-Finanzministeriums, Telekommunikationsbehörde, NTIA, das US-Energieministerium teilte mit, sie seien betroffen. Und insgesamt wird gesagt, oh, das wird jetzt aber hier noch längere Zeit dauern, weil die Angreifer eben fortgeschrittene Fähigkeiten hatten. Das kann man im Prinzip übersetzen in, dass es keine One-Trick-Ponys sind, sondern dass die vielleicht auf eine sehr unterschiedliche und vielfältige Weisen Systeme kompromittieren und sich auf vielfältige und unterschiedliche Weisen in Systeme einnisten. Und das aufzuräumen potenziell bedeutet, dass vielleicht etwas, was du, ich spekuliere jetzt, ne, was du bei der Telekommunikationsbehörde findest, nicht notwendigerweise 100% gleichermaßen bei der Finanzaufsicht angewendet wurde. So, und wenn das nicht der Fall ist, dann brauchst du natürlich länger, um den gesamten Compromise aufzuklären. So liest sich das. Aber insgesamt ist die Berichterstattung darüber, sagen wir mal, von Fachseite noch sehr nebulös. Und wenn man da mal die ganzen Buzzwords rausnimmt, dann bleibt da relativ wenig über. Aber ich fand dann sehr schön eine Meldung, die so ungefähr sagte, naja, die Behörde, die das jetzt aufklären muss, der hat der Trump die Mittel gekürzt, weil er die Kohle haben wollte, um eine Mauer nach Mexiko zu bauen. Naja, ne, so ist das mit dem Ressourcenmanagement.
Tja, nebulös.
Nebulös.
Ist ein schönes Stichwort.
Ja, auch eine längere Recherche, die auf Netzpolitik.org veröffentlicht wurde von Daniel Laufer. Daniel Laufer ist ja vor einiger Zeit zu der Redaktion gestoßen und ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt ist, vielleicht ein Jahr oder zwei, würde ich jetzt spontan schätzen. und macht immer so sehr so diese investigativen Dinger. Und der hat sich jetzt mal genauer damit auseinandergesetzt, wie denn so die finanziellen Ströme von den Schiefdenkern sind. Und gezeigt, wie die sich da mit irgendwelchen Reichsbürgern treffen und der gute Herr Ballweg, der ja das Schiefdenken da erfunden hat, der kriegt ja die ganze Zeit Schenkungen und alles, was jetzt irgendwelche armen Leute da an diese Querschiefdenker spenden, wird dann am Ende als freiwillige Schenkungen deklariert, die dieser Ballweg auf seinem Privatkonto sammelt. Und so wie es aussieht, ist das wahrscheinlich so nicht unbedingt haltbar, was er sich da aufgebaut hat. Aber ja, schöne Recherche, wurde übrigens auch hier von dem Jan Böhmermann in der, jetzt heißt das ja ZDF Magazin Royal erwähnt. Und das ist sehr, sehr interessant, das einfach mal zu lesen. Ich glaub, vielleicht sind das auch alles gar nicht so Vergehen, die da stattfinden, kann ich mir gar kein Urteil darüber erlauben, weil ich, wie gesagt, kein Steuerrechtler bin. Aber es ist auf jeden Fall unabhängig davon ein sehr interessanter, ein interessantes Geflecht, wie dieses Geschäft mit dem Schiefdenken floriert. Und sage ich mal, den treuen Hörerinnen von NSFW, deinem Podcast mit Holgi, da ist auch ein alter Bekannter dabei, an den du dich sicherlich auch erinnerst. Der Kronauer. Kennst du den noch?
Der Österreicher, ja, ja.
Dieser Typ, der
König von Österreich da.
Ja, ja. Ist der auch noch König von Österreich?
Ja, das.
Heißt der, meinst, ich meine den, den ne? der diesen, der hatte doch so ein, ach, Entschuldigung, Hornauer.
Hornauer heißt er, genau.
Ja, ja. Der mit Sex-Hotlines und Esoterik irgendwie reich wurde. Und dann, ja. Der hat ja irgendwie so einen Esoterik-TV-Sender, ne?
Ja. Ja, das ist halt, hat man ja schon das Thema. Also, das ist sozusagen diese Gesamtgemengelage von Leuten, die es einfach mit der Welt nicht so genau nehmen. Ne? Die hängen da alle miteinander zusammen. Also wirklich vom Homöopathen bis zum Heilpraktiker, bis zum irgendwie belebte Wasserschwurbler-Verkäufer, bis hin eben zu AfD-Querdenkern, Verschwörungstheoretikern. Das ist halt irgendwie alles diese eine Mischpoke. Und kannst du echt alle nur in einen Sack stecken und draufhauen, triffst immer die richtigen.
Ich wollte es gerade sagen.
Es ist auch, kennst du auch diesen schönen Film, der ist ja jetzt auch schon ziemlich alt, aber der hat das eigentlich alles wunderbar vorhergesagt. Das ist irgendwie die Mondverschwörung. Das ist wirklich so eine Art Dokumentation, ganz lustig gemacht, wo so ein der Protagonist ist so ein Amerikaner, der irgendwie so, naja, gebrochenes Deutsch spricht und so tut, als wäre er eben aus den USA und würde halt irgendwie hier interessante Phänomene machen und unterhält sich halt wirklich mit all diesen Leuten, diesen ganzen Esoterikern, Verschwörungstheoretikern, Ufologen, die irgendwie die Nazis auf dem Mond verorten und also wirklich Mittelalter-Wahnsinn, das volle Programm, wirklich mit, wo du nur davor stehst und denkst, so, Leute, was geht mit euch ab? Ja, also bitte, was ist mit euch kaputt? Und das war irgendwie alles noch sehr unterhaltsam, aber mittlerweile hat es eben durch die AfD und andere Kräfte auch so einen Mainstream-Charakter gefunden, ne? dass einfach auch Leute davon infiziert werden, die, wo man irgendwie bisher dachte, dass die einfach noch, wenn du den Schrank mal aufmachst, schon noch die eine oder andere Tasse da steht, wo sie hingehört. So, und
keine Sorge.
Manche Leute
die Hoffnung.
Manche Leute scheinen dann doch so wackelig aufgestellt zu sein, dass sie dem irgendwie abgehen. Und ich muss auch zugeben, dass ich kann das auch teilweise verstehen. Also jetzt immer nur zu sagen, so, ihr seid ja alle blöd, weil ihr glaubt ja X, so. Ich denke, in diesen ganzen Mythen und Märchen, die da aufgetischt werden, das ist auch deshalb so erfolgreich, weil immer mal wieder auch was dabei ist, was irgendwie dir plausibel erscheinen mag oder zumindest ausreichend verdächtig vorkommen mag, weil du da einfach noch nicht zu sehr dich damit beschäftigt hast und so. Ja? weißt du, als diese 9-11-Nummer losging, ja, Inside-Job und das kann ja alles irgendwie nicht sein. Klar wirkt es erstmal komisch, dass da ein Haus einstürzt, was irgendwie sehr weit weg steht von all dem und du siehst da jetzt nicht unbedingt direkt was drauf fallen und dann machst du dir so deine Gedanken und dann bist du schnell auf so einem Kanal, wo du dir denkst, so, das eine kam mir jetzt irgendwie komisch vor und unerklärlich.
Ja.
Dann ist das so der Gateway zu, dann ist vielleicht auch alles andere irgendwie nicht wahr. Ja. Und das ist die Falle, in die die Leute reinlaufen. Und dadurch, dass eben wir es auch zulassen, dass eben so Vögel wie dieser Hornauer. Einfach auch so eine unbeschränkte Öffentlichkeit haben, ja, und dass es keine Strafen gibt für Belügen in dem Sinne, ja, für belebtes Wasser und all diesen ganzen Unsinn, der da verkauft wird, Kügelchen, die, keine Ahnung, auf irgendwelche Phänomene einen Einfluss haben, von denen noch nie ein Wissenschaftler was gehört hat, und deswegen kann das eben so sein Unwesen treiben und dann wird es halt einfach geglaubt, weil man sich dann einfach besser fühlt. So, und dann gibt man da einfach Geld aus für diesen ganzen Scheiß. Das ist einfach furchtbar. Wenn ihr Geld ausgeben wollt, dann gebt lieber Geld aus für solche Artikelrecherche. Netzpolitik.org braucht noch irgendwie 30.000, um irgendwie das Jahresbudget zusammenbekommen und dann hat man auch seinen Spaß und hat auch noch was getan dafür, dass es besser wird.
So. Du möchtest... Okay, ich hab's mir verkniffen, die Kommentare zum Android-Ökosystem vorzulesen. Natürlich habe ich Kritik dafür bekommen, dass ich Android mit McDonald's verglichen habe. Und kann auch nur sagen, es tut mir leid, wenn ich damit Gefühle verletzt habe. Ich persönlich habe auch ein Android-Gerät. Und weiß die Vorzüge dieses Gerätes durchaus zu schätzen. Einige meiner besten Freunde haben Android-Geräte. Und tut mir leid.
Ich habe auch 5 Android-Geräte, die liegen hier im Regal. Ich kann die Vorteile nicht schätzen, aber das ist ja jedem sozusagen überlassen, so wie man das so sieht.
Ich sag da nur noch mal eins zu, also das Kernthema, über das wir ja in dem Kontext eigentlich gesprochen haben, war, dass wir es im Rahmen des Verbraucherschutzes und im Rahmen ökologischer Überlegungen für sehr wichtig halten, dass den Herstellerinnen Mindestzeiträume vorgeschrieben werden für Sicherheitsupdates und Sonstiges. Und das soll ja nur zur Konsequenz haben, dass eben Menschen, die sich Telefone mit anderen Betriebssystemen holen, die von mir aus günstiger sind oder die auch teurer sind, ist ja nicht so, als gäbe es keine teuren Android-Geräte, dass die eben auch einer Vereinheitlichung unterliegen und dass nicht das Bereitstellen von Updates und insbesondere Sicherheitsupdates zu einem Race to the Bottom Konkurrenzaspekt wird. Das ist das Entscheidende und natürlich soll jede sich das Telefon kaufen, was sie möchte. Aber weil Tim da, Tim hat ja gesagt, Apple ist der Update-Weltmeister und es schien leider auch so, es gab einige Challenges, die da noch kamen. Ich glaube, das Fairphone wurde dann ins Feld geführt, dass da für 7 Jahre Sicherheitsupdates bereitgestellt wurden und dann konntest du noch irgendein Sicherheitsupdate von Apple rausfinden, was 7 Jahre und 2 Monate war. Also wir sind da im Monatsbereich angelangt. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt das Battle unter den Anbieterinnen, die hier für viele lange Zeiträume sehr gut Updates bereitstellen, ob sich da noch etwas dran ändert, dass die Corona-Warn-App-Frameworks jetzt auch noch auf ältere iPhones kommen.
Ja, ich meine, das war jetzt sehr überraschend, auch für mich. Ich muss zugeben, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, Apple wird da seine Linie durchziehen, weil sie ja eigentlich von Anfang an gesagt haben, sie würden eben dieses Exposure Notification Framework nur für iOS 13 und entsprechend eben dann auch nur für Geräte, die iOS 13 unterstützt, anbieten. Das haben sie jetzt auch bemerkenswert lange durchgehalten, aber offenbar gab es da ein ja, eine Änderung der Ansicht, keine Ahnung, was da jetzt im Einzelnen dazu geführt hat, aber sie hatten das auf jeden Fall so vorher nicht angekündigt und haben eben für iPhones, die nun doch schon ganz schön alt sind, nämlich weit über 7 Jahre auf dem Markt sind, nochmal ein Update rausgeschoben, also iOS 12.5. Da gab es tatsächlich vor 2-3 Monaten gab es auch nochmal so ein Security-Update, also das war dann auch mein Beispiel, was ich in den Kommentaren genannt hatte, also das tatsächlich einfach Geräte, die eben seit weit über 7 Jahren auf dem Markt sind, dann, ich meine, man könnte es auch anders machen, ne? Also das bezieht sich sozusagen auf den Erstverkauf, ne? Man könnte im Prinzip natürlich auch schauen, wie lange sind diese Geräte dann verkauft worden. Die Rechnung habe ich jetzt so nicht aufgemacht, weil teilweise werden die dann so in Indien und so weiter, werden die halt nochmal 1 oder 2 Jahre lang so als Low-End-Modelle tatsächlich auch noch mitverkauft, während die halt in Europa und in den USA schon gar nicht mehr im Angebot sind. Mhm. Ne? Also das mag jetzt hier auch nochmal eine Rolle spielen, das habe ich jetzt nicht im Einzelnen nachrecherchiert, so oder so war das aber jetzt überraschend. Was ist jetzt passiert? Also es gab dieses Update, iOS 12.5, und damit ist dieses Exposure Notification Framework, das ja quasi, auf dem ja diese Corona-Warn-App und andere Apps in Europa aufsetzen, wurde eben nochmal zurückportiert für diese alten Geräte. Das betrifft dann konkret das iPhone 5S und die iPhone 6 Generation, also 6, 6 Plus. Und da wird dann theoretisch auch die Corona-Warn-App drauf laufen. Allerdings muss die natürlich jetzt nochmal so angepasst werden, dass sie auch auf dem alten OS läuft, weil natürlich auch die Corona-Warn-App davon ausgegangen ist, dass iOS 13 die Mindestanforderung ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel Code da drin ist, der sozusagen von der Präsenz dieses Betriebssystems ausgeht. Vielleicht ist es nicht so viel, aber ich weiß es nicht. Ja, und das ist eigentlich die eigentliche Meldung. Dadurch vergrößert sich der potenzielle die potenzielle Zielgruppe für diese App nochmal um wenige Prozent. Weil, machen wir uns nichts vor, das sind alles alte Telefone. Klar, manche verwenden die noch, aber das sind jetzt im Vergleich zu dem, was auf dem Markt ist und am laufenden Meter neu auf dem Markt noch mit dazukommt und ausgetauscht wird, das ist nicht viel. Ja, kann sich einfach nur um wenige Prozent handeln. Aber da gibt es leider, ich habe nochmal geguckt, gibt es leider nicht sehr zuverlässige Zahlen. Was Apple da so veröffentlicht, ist immer so ein bisschen wischiwaschi. Die aktualisieren das unregelmäßig und zuletzt haben sie es nochmal aktualisiert. Aber dann bezieht sich das nur auf Geräte, die in den letzten 4 Jahren verkauft sind. Und dann muss man dann irgendwie seine eigenen Hochrechnungen machen. Das ist alles ein bisschen bekloppt. Ja, aber findet statt. So. Und das mag auch, ja.
Werden sich die Leute wieder freuen, dass du noch ein bisschen von Apple schwärmen durftest am Ende der Sendung.
Schwärmen hat das jetzt nicht so viel zu tun. Ich meine, das kostet die halt irgendwie Geld, klar, so, das haben sie sicherlich auch. Und mir war nicht klar, inwiefern diese Geräte unter Umständen auch noch aus technischen Gründen herausfallen. Ja, das.
Es war nämlich eigentlich mein Gedanke, dass ich eigentlich davon ausgegangen war, dass oder dass das Argument bei mir verhaftet hatte, dass das iPhone 6S das erste war, was Bluetooth Low Energy Beacons hat und dass es deswegen nicht so ohne weiteres auf iPhone 6 portierbar gewesen sei.
Genau, und das wusste ich halt nicht, weil das hängt halt von irgendwelchen Details ab, die mir einfach nicht bekannt waren. So rein technisch Bluetooth-versionsmäßig war da schon irgendwie alles da. Nur ob das dann auch, gab da noch so verschiedene kleinste Iterationen und man weiß halt nicht, inwiefern jetzt dieses Exposure Notification Framework darauf aufgebaut hat oder nicht. Wie auch immer, hat sich jetzt erledigt. 5S ist jetzt quasi so der Mindesteinstieg. Ich rechne wirklich nicht damit, dass noch mehr dazukommen wird. Das wird jetzt reichen. Interessant ist ja auch, dass jetzt endlich auch in den USA mal diese Exposure Notification aufgegriffen wird. Also das ist ja etwas, was mich persönlich sehr überrascht hat, dass die Amerikaner da so lange gebraucht haben, hinterherzukommen. Aber das mag einfach mit dieser Gesamtverpeilung der Krise in dem Land zu tun haben, dass sie jetzt erstmalig überhaupt in Kalifornien auch auf Exposure Notification setzen. Allerdings bringen die gar keine eigene App mehr raus, sondern die setzen eben auf diesen Exposure Notification Express auf, wo du quasi nur im Betriebssystem einmal sagst, ja, mach mal Exposure Notification und die sammeln halt die Daten einfach ein, weil das Telefon in der Lage ist, dass wenn keine App präsent ist, das einfach so zu machen. wenn das für das jeweilige Land freigeschaltet ist. Sprich, in Kalifornien läuft das jetzt bei allen, die das einfach auf ihrem Telefon so einschalten, und dann gibt es halt die Benachrichtigung durch das Betriebssystem ohne dieses Coding speziell durch diese App. Was nicht heißt, dass so eine App nicht sinnvoll sein kann, weil man ja mit dieser App noch theoretisch sehr viel mehr Informationen darreichen kann, was leider in Deutschland nur sehr eingeschränkt getan wird, aber das soll sich ja in Zukunft auch noch ein bisschen ändern. Ja.
Gut. Dann
kleine Meldung, vielleicht noch hier, hatte ich gesehen, ich glaube, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, dass irgendwie in Kasachstan der Staat die Vorschrift hat, dass alle Internetbenutzer da ein spezielles Zertifikat installieren müssen, so ein Root-Zertifikat, womit sie halt in der Lage sind, bei ihren Internetprovidern den ganzen Traffic abzugreifen. Und das wurde zwar nicht unbedingt jetzt für alle Dienste vorgeschrieben, aber wenn du halt Google, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram oder Netflix benutzen wolltest, musstest du quasi dieses Zertifikat haben. Und jetzt sind aber Apple, Google, Microsoft und Mozilla losmarschiert und haben einfach dieses Zertifikat gesperrt und damit sozusagen diesen Staatszugriff abgebrochen. Finde ich auch nochmal ganz interessant. Erstens, dass sie dagegen vorgehen. Zweitens, dass sich so ein Fight da überhaupt so abspielen kann, weil ich bin gespannt, wie Kasachstan darauf reagieren wird, dass die anderen sich einfach nicht überwachen lassen wollen.
Also vielleicht noch ganz kurz was zu diesen Zertifikaten. Um das nochmal in Erinnerung zu führen, weil ich immer wieder merke, dass Leute das noch nicht so ganz verstanden haben. Wenn man verschlüsselt, dann macht das nur Sinn, wenn man irgendeine Form von Garantie hat, dass auf der anderen Seite auch die Person ist, die man erwartet und mit der man verschlüsseln möchte. Ja? Verschlüsselung selber kann man ohnehin, ja, das geht immer. Und deswegen ist einer der ja einfacheren Angriffe oder der wichtigsten Angriffe auf Verschlüsselung ist der MITM-Angriff, also Machine-in-the-Middle-Angriff, der im Prinzip dadurch funktioniert, dass du verschlüsselst, aber mit einer dritten Person, die gleichermaßen auch mit deinem Ziel verschlüsselt und du aber keine Möglichkeit hast festzustellen, dass sich auf der anderen Seite eben nicht die Person befindet, die du, von der du davon ausgehst. Dass sie sich dort befindet. Und in diesem ganzen Webbereich wird das dadurch gemacht, dass es eine endliche Anzahl, aber sehr hohe Anzahl an vorinstallierten Zertifikaten gibt, denen dein Browser grundsätzlich traut, wenn quasi ein von denen signiertes Zertifikat vorgeführt wird und gesagt wird, du sprichst gerade mit Netflix, ich bürge dafür. Und dieses Vertrauen ist vorinstalliert in deinem Browser. Und tatsächlich war das so, du hast genau den richtigen Punkt gesagt. Wir haben nämlich letztes Jahr darüber gesprochen, im August 2019, weil da nämlich die kasachische Regierung ihr Zertifikat dafür verwendet hat, MITM-Angriffe durchzuführen. Mit anderen Worten, die haben Fake-Zertifikate signiert, um Abhörangriffe zu machen. Und tatsächlich wurde dieses Zertifikat auch im August 2019 dann gesperrt, weil sie gesagt haben, offensichtlich, dieses Zertifikat wird für Angriffe verwendet, es ist also compromised und wir können das nicht mehr als vertraute Instanz vorinstalliert lassen. Und jetzt ist es tatsächlich seit dem 6. Dezember 2020 hat Kasachstan schon wieder so etwas gemacht, um das fürs Blocken zu verwenden. Und zu sagen, okay, ihr dürft bestimmte Dinge nicht mehr nutzen, wenn ihr nicht dieses Zertifikat verwendet. Aber jetzt haben alle Browser gesagt, nee, alles klar, wir werfen dieses Zertifikat raus. Und das wiederum bedeutet, wenn das Zertifikat rausgeworfen ist, dass halt alle Nutzerinnen eine Warnung bekommen, wenn dieses Zertifikat da ist. Und da ist natürlich genau der Punkt, also ist auch richtig, dass man dann eine Warnung bekommt und dass die Verbindung nicht aufgebaut wird, weil eben gesagt wird, hier, das ist nicht vertrauenswürdig.
Das Argument der Regierung in Kasachstan war natürlich dann übrigens, dass jetzt während der Covid-19-Pandemie es gesteigerte Cyberangriffe gegeben hätte und dagegen müsste man sich irgendwie schützen, was natürlich ein bisschen Unsinn ist.
Es gab gesteigerte Cyberangriffe, deswegen machen wir jetzt auch einen.
Ja, genau. Ja. Heute wird zurückgezaubert.
Okay, damit sind wir am Ende der Sendung. Ja.
Damit sind wir am Ende der Sendung. Ja. Ja, einfach so.
Habe ja gesagt, in diesem Jahr danke ich noch. Danach mache ich das nicht mehr, weil es zu oft zu Verwirrungen kam. Also danke ich noch namentlich. Und deswegen danke ich jetzt besonders dem Colin, dem Steffen und dem Thomas und dem Kevin, der durch Dauerspenden, Schenkungen sind das ja, sehr auffällig geworden ist. Und dann danke ich weiterhin JN, Philipp, Anusch, Sabine und Paul.
Ja, und ich danke allen fürs Zuhören, dass ihr hier fleißig dabei seid. Wir gucken mal, ob wir dieses Jahr noch was raushauen. Ist ja noch ein bisschen Zeit eigentlich.
Wir sind stets bemüht.
Und es gibt ja auch sonst nichts zu tun eigentlich.
Ja. Ja. Ist leider so.
So ist es. Findet euch damit ab. Ansonsten wünschen wir euch erstmal noch ein schönes Wochenende oder was auch immer jetzt gerade vor euch liegt und sagen Tschüss und bis bald.
Ciao, ciao.